Herzlich willkommen zurück, die in der Ferien waren, die das erste Mal oder seit langem wieder mal da sind. Das Thema von heute ist, mit Konflikten richtig umgehen. Aber ich möchte an sich nicht anschauen, was Jesus in einer Bibelstelle dazu sagt, wie man im Konflikt reagiert, sondern wie man dazu angeleitet werden, dass es gar nicht in einen Konflikt hineingeht. In der Regel, dass ein Konflikt startet, hat mit Kritik zu tun. Und heute geht es um das. Wie kann ich richtig kritisieren, dass es gar nicht zum Konflikt kommt? Lasst uns das anschauen. Ich möchte einfach ganz kurz ruhig werden. Und ich lasse dich hier einfach kurz auf Gott uns auszurichten und still zu sein. Und dann starte ich mit der Predigt. Ich danke dir, Jesus, dass du die Zeit möchtest füllen mit deiner Gegenwart. Dass du, Heiliger Geist, zu uns redest, was du möchtest in unser Leben einlegen, wo du möchtest vielleicht auch den Finger drauf zeigen, aber vielmehr, wo wir staunen dürfen, was du uns möchtest an die Hand geben aus der Bibel und dass wir dich, Jesus, dürfen jetzt erfahren, dass du ganz persönlich in mein Leben einredest. Jetzt aus der Stille raus, kommst und uns begegnen tust. Amen. Also wie gehe ich mit Kritik um oder wie kritisiere ich überhaupt richtig? Es hat eine Anwaltskanzlei in London eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, wie sie mit Kritik umgehen. Nämlich Mitarbeiter sind angeheissen, dass wenn sie irgendwie etwas bekommen, wo entweder eine Welle von Kritik oder Unzufriedenheit oder irgendein Problem, dann sollen sie als erstes eine möglichst unhöfliche Antwort schreiben, sie ausdrucken und über Nacht auf dem Tisch liegen lassen. Und wenn sie am nächsten Tag kommen, sollen sie das Mail nehmen, was sie ausgeschrieben haben, verreissen, in den Papierkorb werfen und eine professionelle, möglichst höfliche Antwort schreiben. Das ist eine Art, wie ein Anwaltskanzlei mit Kritik umgeht oder mit Unzufriedenheit und so weiter. Und wir werden heute einen längeren Text anschauen von Jesus aus Matthäus 7, Vers 1 bis 12, wo er sagt, wie wir sollen mit Kritik umgehen sollen, wie wir sollen kritisieren. Ich habe zwei Punkte. Sollen wir überhaupt kritisieren? Und das Zweite, wenn ja, und das setze ich jetzt mal schon voraus, aber es ist doch noch spannend, das sehr schnell zu schauen, wie sollen wir denn richtig kritisieren. Und lasst uns starten, also sollen wir überhaupt kritisieren? Und ich lese zu Matthäus 7, Vers 1 bis 2. Dort sagt Jesus: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach welchem Maß ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Richtet nicht, mich auch anders übersetzen, kritisiert nicht. Und ich habe es öfters erlebt, Jesus sagt das in erster Linie, sage ich jetzt einmal, für die Kirche, die Fee, Gemeindorf. Weil das ist eins oder ein Text von der längsten Predigt von Jesus. Es ist die sogenannte Bergpredigt und wir sind da im zweiten Teil mit Matthäus 7 angelangt. Und da redet er explizit fürs Untereinander als Christen. Also das sagt er nicht, das ist die Regel für die Welt, beziehungsweise fürs Leben in der Welt, sondern da schaut er ganz spezifisch auf die Menschen, die sagen, ich glaube Jesus, ich folge ihm nachher, oder ich gehe in eine Kirche, oder ich habe mit dem Christentum etwas und so. Wie sollen die miteinander umgehen? Und ganz bewusst schaut er nur auf die. Und ich möchte den Fokus heute mal setzen, ja, wie gehen wir miteinander um? Jetzt nicht irgendwie einfach im Job oder und so weiter, das hat natürlich auch einen Zusammenhang, aber jetzt ganz konkret als Christ zu Christ, in einer Kirche, in einer Fähigkeit, wie gehen wir miteinander um? Und an mich ist schon mal angetragen worden, Mathis, wir richten nicht, wir dürfen nicht kritisieren. Das geht nicht. Das ist nicht christlich, weil Jesus sagt, richtet nicht, kritisiert nicht. Der eigentliche Wortlaut heisst eigentlich, urteilt nicht, fällt kein Urteil. Aber was Jesus wirklich sagt, ist nicht, kritisiert nicht, verurteilt nicht, urteilt nicht. Sondern sagt, sind euch Folgendes bewusst, so wie ihr richtet oder kritisiert, so kommt es auf euch zurück. Das ist der Punkt, wo Jesus sagt. Jesus sagt nicht, ihr dürft nicht richten. Wenn wir nämlich den größeren Zusammenhang von der Bibel anschauen und nur schon bei Jesus selber, dann merken wir, es wird überall Urteil gefällt. Jesus urteilt, Jesus kritisiert, er heißt sogar seine Jünger, seine Freunde an, zu urteilen. Wir haben in der Bibel massenhaft, 1. Korinther 5 und 6 heißt sogar explizit an die Gemeinde in Korinth gerichtet, also Kirche in Korinth, ihr müsst die richten, die unter euch sind. Wir sollen Unmoral können erkennen und beurteilen. Wir sollen können Prophetien können einschätzen, Irrlehren. All das sollen wir beurteilen und kritisieren. Das heisst, wenn man den Zusammenhang anschaut und nur schon den Text, dann ist klar, Jesus sagt nicht, richtet grundsätzlich nicht. Aber er sagt etwas. Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen, nämlich vor einer Atmosphäre der Richterei. Er sagt da, so wie du reagierst, so kommt es zurück. In dieser Heftigkeit, wie du reagierst, kommt es zurück. Also es ist irgendwie eine Grundregel, die lernt man als Kind kennen mit Eltern daheim oder mit den Geschwistern. So wie man reagiert, so kommt es zurück. Der Nicky Gamble, der ist ein Prediger in England. Der hat unter sich seine Gottesdienstbesucher hat einen Künstler gehabt. Und der Künstler ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, mein Atelier ist gerade um die Ecke, komm doch mal und tu doch mal meine Bilder anschauen. Nicky Gamble hat gedacht, ja, das kann ich. Er hat selber aber gesagt, mein Wissen über die moderne Kunst lässt sich auf einer Briefmarke zusammenfassen. Er ist dort gegangen und er hat das Gefühl gehabt, ich mache meine Sache gar nicht so schlecht mit diesen Bildern, bis sie zu einem Stück Leinwand sind gekommen, wo irgendetwas aufgeklebt war. Und der Künstler fragt noch, was hältst du jetzt von diesem Kunstwerk? Und der Nicky Gamble, ist das die Rückseite vom Bild? Und der Künstler, hey, meine Güte, das ist Kunstwerk an sich. Und hat Nicky Gamble versucht zu erklären, die Bedeutung von diesem Bild. Und wie der Nicky Gamble verstanden hat, um was es eigentlich im Bild geht, hat er plötzlich gemerkt, oh, mit dem Maß, wie ich gerichtet habe, bin ich beurteilt worden. Schlussendlich ist er da gestanden und hat man sagen, das, was ich eigentlich sagen wollte, das ist wieder auf mich zurückgefallen. Meine Kritik hat eigentlich auf mich gezeigt, hat eigentlich meine Blöße offengelegt. Und das ist das, wo Jesus sagt, so wie du richtest, so kommt es wieder zurück. Es zeigt eigentlich etwas von dir. Die Heftigkeit, wie du reagierst, zeigt wieder auf dich zurück. Es ist wie mit dem Finger, wenn du auf jemanden zeigst, drei schauen gegen dich. Und sie zeigen eigentlich etwas von dir. Und das ist die Regel. Und Jesus sagt, eine Atmosphäre, die herrschen kann in einer Kirche, das ist auch eine Atmosphäre von Kritisieren und Unzufriedenheit und Ärger. Und er warnt von nichts mehr. Und der Nicky Gamble, der hat gesagt, eine Kirche zerstört nichts mehr wie diese Atmosphäre. Dass man mit dem Finger zeigt. Und Jesus sagt das so, bist du dann bewusst, so wie du reagierst, so kommt es zurück. Das ist die Regel. Nicht kritisieren nicht, nicht reagieren nicht. Er zeigt dann drei Sachen, die drei Finger, auf was man soll achten, dass man kann und wie man soll richtig kritisieren. Er sagt, streck nicht den Finger aus. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht. Aber bei mir selber ist es so, im Ratschlag geben, das fällt mir relativ einfach. Aber im Ratschlag entgegennehmen, das ist eher härter und schwieriger für mich. Und ich habe gemerkt, für das eine brauche ich Bildung und für das andere ist Bildung eher hinderlich. Weil, um ein Urteil zu geben, eine Rückmeldung, braucht man keine Bildung. Da brauchst du keinen besonderen IQ, das lernst du automatisch, das hat man einfach. Es ist eben sogar so, je grösser der IQ ist oder je grösser die Bildung ist, umso schwieriger wird es, gut zu urteilen und zu kritisieren und eine Rückmeldung zu geben. Es kann sogar hinderlich sein, gute Bildung. Weil dann sieht man alles, dann nimmt man alles wahr. Man erkennt, was dran ist. Und so gilt es auch in der Kirche, sagt Jesus. Geistliche Bildung kann nicht nur ein Vorteil sein, sondern es kann ein Hindernis sein. Weil du ganz einfach kannst mit dem Finger zeigen. Ich bin heute Morgen der Uhr gelaufen zu der Kirche und da sind für unsere Räumlichkeiten hier mit allen sonstigen noch vermieteten Räumen, die hier sind, sind unsere Tafeln. Und da hat es die unterste Tafel gehabt, was hier bei uns ist. Das Putz 1000 ist auch noch da, so ein Putzunternehmen. Aber die unterste steht jetzt neu, ist mir heute zuerst mal aufgefallen: Qigong und Tai Chi. Und der erste Impetus, den ich hatte, ich wollte mit dem Finger zeigen und sagen: Oh, was ist jetzt das wieder? Ist es dir vielleicht auch so gegangen, wo komisch? Dann habe ich: Oh, Matthias, über was predigst du? Hat mir den Heiligen Geist gesagt: Ah, ja, genau, ja. Ich weiß auch etwas von Qigong und Tai Chi und so weiter. Aber das war genau das gewesen. Ich in meinem Wissen, sagen wir, was richtig und falsch ist von der Bibel her, habe gerade urteilen. Nachher habe ich triumphiert, weil ich gesehen habe, welches ist das oberste Plakat? Das ist Beg Männendorf. Wir triumphieren über dem Qigong, ja, und dem Tai Chi. Aber wie einfach es ist, den Finger auszustrecken, wenn man mehr weiß. Und interessant ist, ich möchte Jesaja 58 lesen, Vers 9, dort steht: Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, dann wird dein Licht aufgehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das in der Bibel steht. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Finger ausstrecken und dann wird das Licht aufgehen. Dann wird es schön werden. Ich habe in dem Moment gedacht, ja, aber halt. Ich kann ja vielleicht sagen, hey, ich muss doch etwas sagen. Es macht es sonst niemand. Oder, hey, das hat mich jetzt so verletzt. Oder das stört mich so grausam extrem. Ich muss doch etwas sagen, wer macht es sonst? Und ich finde, es ist zu berechtigt. Es ist berechtigt. Oder du sagst vielleicht, es ist doch wahr. Also darf ich doch etwas sagen. Und Jesus sagt in erster Linie: Pass auf, mit Wahrheit kannst du töten. Richte nicht so schnell, damit du nicht gerichtet wirst. Pass auf, Wahrheit, das ist schon gut. Aber Wahrheit heisst noch nicht, dass es hilft. Es kann etwas tot wahr sein und im wahrsten Sinne vom Wort töten. Der Robert Campbell, ist auch ein Pfarrer, der hat in Cambridge studiert und hat sich dort mit dem William Perkins befasst. Er war so ein alter Puritaner, so einer aus der Kirchengeschichte im 18. Jahrhundert. Und er steht in Cambridge in der Bibliothek und hat den William Perkins studiert und studiert. Und eines Morgens kommt er völlig deprimiert in die Bibliothek und denkt so: Ich gehöre eigentlich nicht hierhin. Er hat sich verglichen mit anderen Studenten, die alle dort sind, und hat gesagt: So wie ich den Eindruck habe, ich gehöre nicht hierhin. Und eigentlich hat es gestimmt, es war die Wahrheit. Er ist irgendwo aus dem Hügelland gekommen, er ist nicht in einer Akademikerfamilie aufgewachsen, sondern in einer einfachen Bauernfamilie. Er hat eigentlich nicht dort hingehört. Im Vergleich zu seinen Studenten ist er sich immer unvollkommen vorgekommen, immer hat er irgendwie nicht gepasst. Und in dem Moment schaut er ein Zitat von William Perkins, mit dem er sich ja beschäftigt in der Bibliothek, und dort steht: Glaub dem Teufel nicht, selbst dann, wenn er die Wahrheit sagt. Weil der Punkt ist, der Teufel erschlägt uns meistens mit der Wahrheit und nicht mit der Lüge. Wenn wir nämlich 1. Mose 3 lesen, ich habe es jetzt überarbeitet und habe es versucht, mathematisch auszudrücken. In 90% von der Wort vom Teufel an Eva hat der Teufel Wahrheit gesagt. Und später bei Jesus, bevor er seinen Dienst anfängt, wird er ja auch vom Teufel versucht, wird er in die Wüste geführt. Und dort braucht der Teufel 100% Wahrheit, um Jesus damit zu vernichten. Wieso? Bei Jesus hat natürlich der Teufel gewusst, der bringt die Lüge nichts, oder? Jesus kommt dem eh auf die Schliche. In der Regel versucht uns der Teufel mit der Wahrheit, nicht mit der Lüge. Das ist das, was Jesus sagt: Schau, es kann wahr sein, es kann berechtigt sein, es kann richtig sein. Aber überleg, ob es tötet. Weil einfach, ob es wahr ist, heisst nicht darauf, ob es richtig ist, dass man es sagt. Du kannst, ich sage es mal ganz krass, du kannst mit wahren Wort in Wahrheit ein Werkzeug vom Teufel sein. Und das ist mega spannend. Später im Leben von Jesus, da kommt einer der besten Freunde von Jesus, der Petrus, und ermahnt Jesus. Und wie reagiert Jesus darauf? Geh weg, du Teufel. Das ist genau das. Mit der Wahrheit können wir auch die Realität zerstören oder vernichten oder das Hindernis sein. Und Jesus sagt, schau mit dem Finger ausstrecken. Er sagt nicht, mach es überhaupt nicht, aber überleg. Und das werden wir jetzt zusammen anschauen, was Jesus sagt, wie dürfen wir denn urteilen, wie können wir Rückmeldung geben, was sollen wir achten. Jesus sagt nicht, du darfst es überhaupt nicht machen, aber achte auf die Atmosphäre. Und ich möchte die drei Finger anschauen. Und ich möchte die drei Punkte ausmachen. Warten, schauen, hören und dann darfst du. Warten, schauen, hören und dann nicht laufen, sondern kritisieren. Warten, schauen, hören. Zuerst, ich lese Vers 3 und 4. Wart. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, also warte, oder? Halt. Ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Wart. Es ist fast ein bisschen ironisch. Ich habe mich immer gefragt, ja, meine Güte, mega komisch. Wie soll ich einen Splitter erkennen, wenn ich einen Balken habe im Auge? Dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe ja noch ein zweites Auge, dann sehe ich es vielleicht mit dem. Aber in Wahrheit, wenn ich einen Balken im Auge habe, weiß ich nicht, ob ich mit dem anderen noch schaue, ob noch Splitter sonst rum sind. Aber das ist jüdischer Humor von Jesus. Es geht nicht darum, das jetzt rational zu klären, sondern was er will sagen, warte mal zuerst, bevor du auf den Splitter vom anderen zeigst. Es zeigt ein Finger zurück, warte als erstes. Und jetzt das ist ein entscheidender Moment. Bevor du reagierst, sagt Jesus, warte einmal. Halte mal zurück. In der Bibel haben wir ein Beispiel, wo das in Excellence gemacht wird. Es ist nämlich so, dass ein großer König, der David, Ehebruch begeht und jemanden umbringt. Und das sind jetzt nicht so Nebensächlichkeiten, sondern da muss man sagen, ja, da muss sich sogar der Staat eingreifen. Die sind wahr und sie sind auch bezeugt und so weiter. Also, und daher gibt es so einen Prophet, den Nathan. Der kommt von dem Bescheid über, der weiß alles, dem ist alles klar. Er reagiert nicht an dem Tag vom Ehebruch und vom Mord. Er reagiert auch nicht die Woche darauf. Sondern erst 2 Jahre später geht der Prophet Nathan zum David und erzählt ihm eine Geschichte und sagt ihm, hey, du bist das. Das hast du gemacht. Und ich stelle etwas fest in der Bibel. Je zorniger Gott dargestellt wird, umso länger hat er gewartet. Wieso? Ich glaube nicht, um sich zu beruhigen. Also das ist ein Aspekt, der bei uns Menschen geht. Manchmal heißt es einfach, warte, weil es einfach gescheit ist, dass man sich zuerst mal beruhigt und abkühlt. Das ist ja bei Gott nicht der Fall. Und Gott weiss, du, wenn ich jetzt gerade reagiere, ich glaube, ich vernichte den David. Und Gott hat sich 2 Jahre Zeit gelassen, bis er den Nathan losgeschickt hat und gesagt hat, jetzt geh, sprich es an. Warte als erstes. Dann reagiert er. Ich ticke umgekehrt. Je zorniger ich werde oder je ärger etwas mich ärgert, umso eher gar nicht, oder? Weil ich finde, ja, jetzt ist es zu berechtigt. Und jetzt sagt, wart. Schau zuerst den Balken in deinem eigenen Augen an. Und jetzt ist etwas, was die Ausleger immer darauf hinweisen, nämlich, der Splitter im Auge des anderen stammt eigentlich vom Balken, den man im eigenen Auge hat. Der Holzsplitter, den man sieht beim anderen, stammt ursprünglich vom Balken, Holzbalken im eigenen Auge. Das wird immer wieder gesagt, wenn man den Text auslegt, das ist eigentlich der Zusammenhang. Wieso? Das ist das, was Jesus gesagt hat. So wie du richtest, so fällt es wieder auf dich zurück. So wie du reagierst, es ist eigentlich etwas von dir. Wir haben kürzlich zusammen Jazz gespielt, seit langem wieder mal, meine Frau und ich. Am Anfang unserer Ehe, oder wo wir uns kennengelernt haben, ist das der Punkt vom Streit gewesen, weil ich einfach gefunden, jemand, der mit einem Schweizer verheiratet ist, muss einfach Jazz spielen. Das ist so eine Grundregel, oder? Sonst heirate ich nicht. Das war mal so ein Problem gewesen am Anfang, ja. Und jetzt haben wir noch lange wieder mal können jassen, ist damals nicht so möglich gewesen. Und ich habe mich genervt dort im Jazz. Oder ich dachte, meine Güte, ich habe doch alle Farben verworfen, jetzt müsstest du mir das bringen, oder? Und je länger man geheiratet ist, habe ich gemerkt, umso subtiler kann man Botschaften senden, ohne etwas zu sagen. Ich habe gemerkt, bei meiner Frau ist es angekommen. Und ich habe es gemerkt im Spiel selber, jetzt ist es eigentlich nicht mehr gut. Und nach dem Spiel ist circa meine Frau auf mich zugekommen. Sie hat meine Predigt gelesen, sie weiß es schon, dass ich es sage, ich darf es sagen. Ist auf mich zugekommen und gesagt, Mann, jetzt habe ich mich heute entschlossen, wir werden nie mit zusammen Jazz spielen. Und dachte, ja, das sagst du jetzt nur, weil wir schon geheiratet sind. Und mich hat es mega betroffen. Dann bin ich am nächsten Morgen bin ich so in meine Zeit, habe ich Zeit mir genommen, für die Bibel zu lesen, zu beten. Und ich habe eine Frage an Gott gehabt. Gott, wieso nervt es mich so elend? Vor allem, wenn ich mit meiner Frau zusammen jasse und bei anderen bin ich immer super freundlich, oder? Stört es mich nicht. Dann gratuliere ich fast noch für die Fehler, oder? Wieso nervt mich das so? Und da ist ein Gedanke gekommen. Mathis, du kritisierst eigentlich dich selber. Du projizierst es einfach auf dein Gegenüber. Nämlich die Fehler, die die Zirke gemacht haben, das sind die Fehler, die dir auch passieren. Aber dir gestehst sie nicht ein. Bei dir kritisierst du sie nicht. Sondern du projizierst sie bei den anderen. Die siehst sie, die siehst den Splitter. Ja? Aber es stammt von deinem Balken. Und es ist für dich gesünder, den zu kritisieren, den Splitter, weil du nicht musst auf dich selber zeigen. Und das war mega beschämend für mich. Eigentlich kritisiere ich mich selber, aber ich suche ein Opfer. Es zeigt wieder auf mich zurück. Darum als erstes, wart, überleg, was sind Motive, um was geht es eigentlich und warum will ich eigentlich etwas sagen. Ich war in einer Weiterbildung und da war einer, es geht um Gemeindebau, und er hat gesagt, so funktionieren wir Menschen. Er hat erzählt, aus einer Situation bei sich, er hat Predigen gehabt, nach dem Predigen ist er rausgegangen, ist jemand auf ihn zugekommen, und dann ist er gesagt, das war jetzt keine Predigt gewesen. Und er hat das nicht als Angriff gehört, aber er hat zurückgegeben, ja, was ist denn eine richtige Predigt? Und dann plötzlich im Gespräch haben sie gemerkt, an sich ist es jetzt gar nicht um die Predigt von ihm gegangen. Und dass das gar keine Predigt war. Sondern das Gegenüber, das hat eine Vorstellung gehabt, wie eine Predigt muss sein. Und das war der Balken und hat aufgrund von dem geurteilt. Dann haben sie ein mega gutes Gespräch gehabt. Er selber hat mega viel gelernt für das nächste Predigen. Aber man hat wirklich gemerkt, es ist nicht einfach der Splitter, sondern es ist ein größerer Zusammenhang. Wart zuerst und schau, was ist bei mir, was passiert da. Und dann sagt Jesus, also warte und jetzt schau. Vers 5 möchte ich als erstes lesen, da sagt er, also, schau zuerst den Balken an. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, schau, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Nachdem du deinen Balken angeschaut hast, schau, wie du kannst den Splitter aus dem Auge vom anderen nehmen. Ich glaube, Jesus redet nicht von ungefähr vom Auge, weil es eines von den sensibelsten Organen ist. Noch bevor wir es mit einem Finger berühren, noch bevor wir mit einem Finger real können aufs Auge zeigen, schließt sich's. Es ist so sensibel. Und er sagt, schau ganz genau, wie du den Splitter rausziehst, weil es ist eine ganz sensible Angelegenheit. Die Wahrheit kann verletzen. Schau gut hin. Und wie eine Mutter versucht, ein Spreissen oder etwas, was sich im Auge verfangen hat, ganz vorsichtig rauszuziehen, so mach es ganz vorsichtig. Weil so schwendet sich die Person ab. Das Auge geht zu und es bringt schlussendlich gar nichts. Dann sagt Jesus, Vers 6, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sich nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Irgendwie denken wir, ja, jetzt sind wir doch in der Werkstatt gewesen, mit Holz und Balken. Wieso sind wir jetzt plötzlich bei der Säue und bei den freiwild lebenden Bastarden, die in den Müllhalden von den damaligen Dörfern sind, rumgestrielt? Wirf das Heilige nicht zu den Hunden. Jesus sagt Folgendes. Schau hin. Manchmal bringt es nichts. Eine Perle oder etwas Heiliges auszuzählen. Manchmal bringt es nichts, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie berechtigt ist, auch wenn sie, aber es ist wie etwas Heiliges vor den Hund werfen oder Perlen vor den Zeug. Kennst du das? Jeder kennt das. Situation oder Personen, die man kennt, wo man muss sagen, da bringt es einfach nichts, etwas zu sagen. Man hat es vielleicht schon ein, zwei Mal versucht, aber es bringt einfach nichts. Und Jesus sagt da, überleg gut, schau, vielleicht bringt es nichts. Dann ist es wie Perlen vor Zeug zu werfen oder vor den Hund. Weil was machen die Wildschweine, wenn sie Perlen bekommen? Sie probieren es zu essen und wenn es hart ist und keinen Nährwert hat, werden sie wild und greifen an. Manchmal bringt es einfach nichts zu kritisieren. Es ist weiser, einfach nichts zu sagen, okay, jetzt sage ich nichts. Das ist nicht Unbarmherzigkeit, sondern Jesus sagt er später einmal zu seinen Jüngern, wo er sie aussendet, sagt er, wenn ihr in ein Haus kommt und sie nennt euch nicht an, dann macht einfach Folgendes, schüttet den Staub vor euren Füßen, also so auf Deutsch würde man sagen, blasen wir in die Schuhe, und dann nachher dann geht. Das ist das, was ist. Das ist nicht Unbarmherzigkeit, sondern das ist Weisheit. Manchmal heisst es einfach, es nüchtern sein zu lassen und weiterzugehen. Schau gut. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und das Letzte ist, los. Vers 12 sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Jesus sagt hier, ich habe hier die Zusammenfassung vom Alten Testament, von der Bibel. Alles, was du willst, dass die anderen dir tun, das tue ihnen auch. Jesus sagt es mega krass, er sagt nicht, mach es nur dort, wo du dann hoffst, dass etwas zurückkommt. Sondern sagt es grundsätzlich, lebe so, wie du möchtest, dass es zurückkommt, unabhängig davon, ob es zurückkommt oder nicht. Alles, was du machst, das, wo du willst, dass die anderen es dir machen, das lebe du auch. Der Alexander Severus war Kaiser im 3. Jahrhundert, der hat diesen Text in Goldbuchstaben bei sich in Rom an die Wand machen lassen. Und seither ist der Vers die sogenannte goldene Regel. Wir nennen den Vers die goldene Regel. Es ist das Herzstück von der Bergpredigt, es ist wieder Höhepunkt. Alles, was ihr wollt, dass euch die anderen Leute tun, das tun ihnen auch. Der Text ist vielfach zitiert worden, vielfach aufgenommen worden, am bekanntesten von Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ, wo er eigentlich Jesus wiederholt hat. So wie du möchtest, dass es als allgemeines Gesetz soll gelten, wie man sich soll verhalten, so machst du auch. Und Jesus ist auch dazu mal nicht der Einzige, der die goldene Regel gebracht hat. Es hat viele andere gegeben und ich möchte mit euch ein Experiment machen und fragen, was bei denen aber anders ist. Der Konfuzius, der hat nämlich gesagt, was dir nicht selbst widerfahren soll, das tue auch nicht anderen. Stoiker, das ist eine griechische philosophische Richtung, die haben gesagt, was du nicht willst, das tu auch nicht anderen. Epiktet, auch in Griechenland, ein Philosoph, das Leid, das du dir ersparen willst, das füge niemandem sonst zu. Und dann am Schluss endlich auch noch ein jüdischer Rabbi, der Rabbi Hillel, der hat gesagt, was ihr selbst verhasst ist, das mute niemandem anderen zu. Also da haben wir von China über Griechenland bis Israel haben wir von überall eigentlich die goldene Regel. Und jetzt die goldene Frage, was ist der Unterschied? Es gibt in der ganzen Antike keinen Beleg von der goldenen Regel, abgesehen von Jesus, wo sie positiv formuliert ist. Bei all ihnen heisst es nur, schad niemandem. Also tu niemandem etwas Böses. Jesus' Formulierung ist viel krasser, sie sagt, es genügt nicht nur nicht schaden, du sollst helfen, unabhängig, ob dir geholfen wird. Es hilft nicht nur, nichts Schlechtes zu machen, sondern mach das Gute. Das ist die goldene Frage. Los, wie kann ich es machen, dass es gut ist? Und ich möchte dich einladen auf die Frage, ganz grundsätzlich, warte, schau und los. In einem Moment, wo du etwas möchtest sagen, oder in einem Moment, wo du fragst, was ist am heutigen Tag dran, frag die goldene Frage. Gott, was ist heute wichtig für meine Frau? Was ist heute wichtig für meinen Mann? Was ist heute wichtig für meine Kinder? Was ist heute wichtig für meine Angestellten? Was ist heute wichtig für meinen Chef? Was ist heute wichtig für meinen Pastor? Was ist heute wichtig, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Was ist heute wichtig, wenn wir mit dem im Anschluss an den Gottesdienst noch zusammen essen? Was ist denn wichtig mit dem Partner, den ich vielleicht zusammen zu Mittag essen? Was ist heute wichtig? Ich habe die Frage angefangen bei mir, und das ist die erste Frage jeden Morgen, wenn ich Zeit mit Gott habe. Und wenn ich bete, die allererste Frage, die ich Gott jeweils stelle: Gott, was ist heute wichtig für meine Frau? Das ist die Frage, die ich heute Morgen als erstes gestellt habe. Und dann habe ich gelost. Weil der Punkt ist, wenn ich selber überlege, was für meine Frau wichtig ist, und wenn ich selber überlege, was für irgendjemand wichtig ist, der erste Gedanke, den ich habe, ich schenke ein Buch. Ja. Weil ich finde das wichtig. Die schwierigste Frage ist, was ist für den anderen wichtig? Weil ich ticke einfach nicht so wie der andere. Und das ist das, was Jesus sagt. Das Auge ist ganz sensibel. Überleg ganz gut, lass ganz gut, was ist für den anderen wichtig. Weil mich kann man mit einem Buch pushen. Aber wenn ich meiner Frau ein Buch gebe, dann hört sie eigentlich, du lesest zu wenig. Endlich, da haben wir jetzt endlich mal ein Buch, oder? Gib mal Gas. Und ich merke, das stimmt überhaupt nicht. Ich kann mit einem Buch jemanden erschlagen, ich selber, er würde es erleben als grosse Befreiung. Und darum ist meine erste Frage an Gott immer: Gott, was ist heute wichtig? Dann werde ich ganz still und dann warte ich, dass Gott zu mir redet. Weil ich weiß, der Heilige Geist redet, er ist ein Advokat. Das heisst eigentlich, er ist ein Berater. Er ist ein Ermutiger. Er zeigt uns was, er redet zu uns. Wir müssen nur hinlassen, was du willst, dass dir andere tun, dass du ihnen auch. Und leider kannst du nicht das Gleiche machen. Du kannst nicht allen ein Buch schenken, nur weil du selber ein Buch brauchst. Sondern es ist eine mega schwierige Frage, zu überlegen, was braucht der andere, wie braucht das. Er reagiert anders als ich, er empfindet anders als ich. Schau gut hin. Und jetzt sagt Jesus: Schau mal, das macht Gott mit dir. Er überlegt ganz genau, was du brauchst. Und er lässt sogar auf das, was du willst, und er wird es dir geben. Vers 7 bis 11 ist nämlich wie die Mitte in unserem Text. Dort steht: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein bietet? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, das muss ich erklären. Ihr sagt, im Vergleich zu Gott sind wir Menschen eigentlich böse. Selbst wenn wir etwas mega Gutes tun, Gott, im Vergleich zu Gott, im Maßstab, wenn wir Gott ansetzen, Gott ist so viel besser, da wirken wir fast böse, wenn wir etwas Gutes sind. Das ist der Gedanke. Also wenn doch ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ihr sagt, Gott wird dir nicht einen Stein geben, wenn du um Brot bittest. Und er wird dir auch nicht eine Schlange geben, wenn du um einen Fisch bittest. Und Jesus sagt das darum, weil in Galiläa sind die Hauptnahrungsmittel in der Regel Fisch und Brot gewesen. Und es gibt im Umfeld vom See Genezareth gibt's graue Kalksteine, wo Form hat wie Brot dazumal. Und es gibt einen allartigen Fisch im See Genezareth, nämlich den Katzenfisch, der aussieht wie eine Schlange. Ich weiß auch nicht, warum er ihm da um Katzenfisch sagt, obwohl er aussieht wie eine Schlange. Aber auf das spielt Jesus an. Wenn jemand um einen Fisch gebeten hat, hast du mir nicht den Katzenfisch gegeben, den hat man nicht können essen, wenn eine Schlange ausgesehen hat, sondern du hast einen Fisch gegeben. Wenn jemand um Brot bittet, hast du ihm nicht einen Kalkstein um die Ohren geworfen. Jesus weiss so gut, wie wir ticken. Manchmal reagieren wir darauf, ja, ich gebe ihm einen Stein, oder den beißt er drauf, den merkt er mal. Und das ist das, wo Jesus darauf hinweisen will. Gott schaut für uns, er gibt uns das, was wir bitten. Gib das auch den anderen, auch wenn sie nicht genau wissen, worum sie bittet. Überleg gut, schau, lass, was möchte Gott dir sagen, was du am anderen sollst tun. Wart, schau und lass. Jesus sagt nicht, richtet nicht, sondern sagt, überleg gut, wie du urteilst. Und dann mach's. Das ist wie die letzte Station von unserer Werkstattserie, wo ich glaube, dass Gott wie an uns möchte arbeiten. Wie möchte er, dass wir auf uns schauen? Wie möchte er, dass wir uns verhalten? Wie sollen wir urteilen? Wie reagieren, wenn uns etwas nervt, wenn wir darauf reagieren? Und das war der Schluss gewesen. Und vielleicht, ich möchte dich einladen zu drei Punkten. Vielleicht bist du heute im Gottesdienst gekommen und hast plötzlich gemerkt, ja, das ist ein Punkt in meinem Leben, da habe ich Verbitterung oder Groll oder Unzufriedenheit. Oder ich habe vielleicht etwas gesagt. Und dann ist mir wie bewusst geworden, das ist etwas in meinem Leben. Und ich möchte das Jesus hingeben. Ich möchte dich einladen, für, wer jetzt einen Moment von der Stille dann haben, nach dem Gebet, wo du das einfach Gott hinlegen darfst. Wo du vielleicht auch kurz warten darfst. Ich möchte dich einladen, heute vielleicht die goldene Frage zu stellen. Jetzt in dieser kurzen Stille. Gott, was ist heute wichtig für meine Frau? Was ist heute wichtig für meinen Mann? Und einfach kurz still zu sein und zu hören, was der Heilige Geist mir sagt. Vielleicht bist du am Punkt, und das war der letzte Text, wo du sagst, aber ich erlebe Gott nicht so in meinem Leben, als ob er mir das gibt, was ich bitte. Ich erlebe Gott nicht so, als ob er mir das gibt, was ich brauche. Dass er mir wirklich eigentlich eher Stein gibt als Brot. Dass er mir Schlangen ins Leben schickt, die mich sogar beißen, als Fisch zum Essen. Vielleicht bist du an diesem Punkt in deinem Leben. Du möchtest dich einladen, in dieser Zeit einfach ruhig zu werden und das mal Gott hinzugeben. Sag aber Gott, ich erlebe das momentan so. Was ist mit diesem Vers? Ich bitte und du wirst geben. Und einfach vielleicht heute mal zu sagen, und Gott, ich möchte dir wieder neu vertrauen. Wenn es so steht in der Bibel, dann glaube ich es. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Teufel und der Bibel. Die Bibel ist wahr. Und sie hilft immer und trifft zu. Was die Bibel sagt, das stimmt und das wird sich realisieren in deinem Leben. Unabhängig davon, ob es sich so anfühlt oder nicht. Wenn der Teufel die Wahrheit sagt, glaub ihm nicht. Wenn die Bibel die Wahrheit sagt, dann lebt er noch. Für diese drei Punkte mache ich dich ein, jetzt einfach in die Stille zu gehen. Vielleicht zu merken, oh, da ist ein Punkt in meinem Leben. Oder zu sagen, was ist heute wichtig? Oder das Letzte, Jesus, da ist mein Leben. Ich erlebe es momentan so nicht, aber ich möchte mich dir anvertrauen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du uns mega gut kennst, wenn wir in diesem Text geschaut haben. Du weißt genau, wie wir Menschen ticken. Und ich möchte jetzt ganz bewusst einfach mein Leben dir hingeben. Ich möchte dich einladen, wirklich für die drei Fragen. Oder für die drei Punkte. Gibt es etwas, einen Bereich in meinem Leben, der mich nervt, wo auch wahr ist, wo richtig ist? Von heute Morgen vielleicht? Von meinem Ereignis von dieser Woche? Irgendetwas, wo in meinem Herzen ist und vielleicht berechtigt ist und möchte rauskommen. Und dass du jetzt da mit dem Heiligen Geist einfach helfend dazukommst. Hilf gibst zum vielleicht warten, Hilf gibst zum schauen. Was ist es dran? Ist es nicht die Hilfe zum Hören und merken, was wirklich Sache ist? Und Jesus, ich bete darum, dass du redest jetzt, wenn wir die Frage stellen, was ist heute wichtig? Was ist heute wichtig in dieser Begegnung? Oder in dieser? Was möchtest du mir aufs Herz geben, Heiliger Geist? Bitte red zu uns. Und wenn du momentan im Leben wie merkst, hey, nein, es stimmt einfach nicht, du erlebst Jesus nicht als der, der dir das gibt, was du brauchst, möchte dich ermutigen, einfach still zu sein und das Jesus zu sagen. Und zu sagen, Jesus, das ist momentan die Situation in meinem Leben, bitte komm du da rein. Ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der uns das möchtest schenken, was wir brauchen.